ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und in diesem Bremen 2 Podcast erzählt immer eine andere Person, was sie so beschäftigt. Eine Stunde reden heißt die Reihe. Alle zwei Wochen gibt's ein neues Stück Lebensgeschichte von einem Menschen, den ich zufällig getroffen habe und nicht weiter kenne. Von Silke Krause habe ich den Begriff Betonbeine gelernt. Hängt mit der chronischen Fettverteilungsstörung Lipödem zusammen.
Vor 10 Jahren war ich noch joggen. Das geht nicht mehr. Vor 3, 4 Jahren bin ich mit meinem Rad losgefahren und habe wirklich weint. Ich bin unfassbar gerne mal Rad gefahren. Ich habe weint auf dem Rad gesessen, weil meine Beine oder das Lipödem an meinen Beinen gesagt hat, nee, wir fahren heute nicht Rad. Und ich habe das Doppelte an Zeit in die Innenstadt gebraucht, war komplett verheult und frustriert und habe mich danach nicht mehr aufs Rad setzen mögen. Und ich lasse mich aber voraussichtlich im nächsten Jahr operieren.
Über Lipödem klärt Silke auch bei Instagram auf. Eine noch größere Herausforderung ist allerdings ihre innere Anspannung, die sie wegen einer komplexen PTBS, einer posttraumatischen Belastungsstörung, hat.
Für Notfälle habe ich immer einen Holzigelball dabei, in Größe von einem Tischtennisball oder Golfball, der gezackt ist sozusagen.
So Noppen-Dinger.
Ja, aber aus Holz. Also der tut mehr weh, das hilft mehr. Den habe ich dann in meiner Hand und probiere den zusammenzupressen, was in dem Fall dann ja nicht geht. Und das lenkt so ein bisschen ab quasi.
Leitet auch so ein bisschen die Spannung.
Genau, leitet die Spannung. Und andere haben ja zum Beispiel Gummibänder um das Handgelenk und lassen die so schnipsen. Das ist halt auch sowas, dass man ja sich spürt einerseits und andererseits aber auch die Anspannung loswerden kann.
Welchen Stellenwert Arbeit für Silke damals und heute hat, wie alt sie war, als ihr Vater durch einen Herzinfarkt verstarb und wie es dazu gekommen ist, dass Flamingos sozusagen ihr Wappentier sind, das erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Silke Krause.
Moin.
Schön, dass du da bist. Du hast Schiffe geguckt, als ich mit dir geschnackt habe, darüber, dass du dabei bist. Ich habe dich nämlich gar nicht auf der Straße getroffen, sondern du hast mitgemacht bei diesem Online-Casting. Du hast das eine Stunde Redenschild sozusagen im Internet gesehen. Wo ist es dir begegnet? In welcher Situation?
Weißt bei du das Instagram noch? Ganz sicher,
ja.
Weil ich eigentlich nur da unterwegs bin. Und dann habe ich gedacht, da wir uns noch nie auf der Straße über den Weg gelaufen sind, probiere ich das mal aus.
Okay. Kanntest du das Format da schon, oder?
Ja, also überwiegend über die Schnipsel, die es so überall zu sehen gibt. Aber ich habe zwischendurch auch schon mal reingehört. Aber ich bin nicht die, also ich vergesse manchmal, dass es Podcasts gibt.
Okay. Aber hattest du schon früher mal den Gedanken, da würde ich gerne mitmachen, oder war das dann nur aus dem Moment raus?
Ich glaube, relativ am Anfang wurde darüber ja berichtet und da habe ich gedacht, das ist echt cool, aber vielleicht laufe ich zu selten da lang, wo du lang läufst.
So. Und das ist aber trotzdem Wahnsinn, weil es haben ja mehrere hundert Leute gesagt, wir hätten Lust und wir können jetzt nicht alle der Reihe nach hier herkommen lassen, sondern wir mussten ein bisschen losen, ein bisschen würfeln, ein bisschen gucken. Du hast auch ein paar Zeilen geschrieben, die habe ich vorhin auch nochmal durchgelesen, aber ich glaube, das entwickelt sich einfach. Wir kommen da schon drauf zu sprechen. Es ist auf jeden Fall was dabei, wo du sagst, darüber möchte ich unbedingt mal reden, weil es ja aus deiner Sicht wird es wie oft, es ist was Negatives, ne? Was von vielen Leuten.
Genau, es ist Lipödem, das sind dicke Beine, also ich breche es mal eben ganz doll runter. Und wenn man sowas wie dick ist, dann macht man ja grundsätzlich zu wenig Sport, ist faul und isst eigentlich nur zu viel. Und für Lipödem kann keine der Betroffenen was, auch nicht dafür, dass es immer mehr wird und man kann es nicht wegkriegen. Aber wir haben trotzdem alle den Stempel drauf, dass wir halt fett und faul sind. Ich drück's jetzt mal etwas gemein aus.
Etwas plump aus, ja.
Ja.
Dafür kann keine, was hast du gesagt, das betrifft vor allem Frauen oder ausschließlich Frauen?
Eigentlich nur, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber überwiegend Frauen. Es ist jede 10., also in etwa 4 Millionen Frauen, aber es ist halt kaum bekannt und erfordert ein bisschen Toleranz von allen eigentlich.
Ja, und es wird, wie du schon sagst, schnell dann so eingeordnet oder die, ein Mensch, eine Frau, die damit zu tun hat oder die das hat, wird dann eben schnell oft irgendwie in eine gewisse Schublade gesteckt. Und da gehört sie deiner Meinung nach nicht rein.
Ja, es wird auch welche geben, die faul auf der Couch sitzen und nur Snickers essen, ganz sicher. Also wir sind ja ein Querschnitt durch die Gesellschaft und auch ich bestehe nicht nur aus Vollkornprodukten. Aber also wenn du über die Straße oder durch die Straßen läufst und eine Frau siehst, wo du denkst, boah, die ist aber oben dünn und unten dick, so, das ist das typische Lipödem-Aussehen sozusagen. Und viele von uns gehen zum Beispiel gar nicht mehr schwimmen oder ziehen nur noch lange, weite Hosen an. Oder also das Typische, was auch bei anderen Menschen, die nicht der Gewichtsnorm entsprechen, ja, passiert häufig.
Da stutze ich schon gleich, der Gewichtsnorm. Ist es wirklich die Norm oder ist es nur so eine scheinbares Ideal, was irgendwo...
Genau, also Norm im Sinne von...
Eine Norm wäre ja, wenn man, oder eine Norm wäre für mich so eine Art Schnitt und dann müsste man ja alle mal zusammennehmen und dann da einen Querschnitt bilden, einen Durchschnitt machen und dann sieht die Norm, glaube ich...
Also wenn man es so machen würde, hätten wir es natürlich gut, weil es ja inzwischen so viel Übergewichtige gibt, dass das für uns in die Karten spielen würde. Mhm. Aber also angefangen beim BMI, das ist ein sehr großes Thema in der Lipödem, genau, in der Lipödem-Community, der ist ja total für die Cuts eigentlich. Also der ist an, ich glaube, Soldaten in Schottland abgemessen worden und festgelegt worden. Und wenn man eine Fettverteilungsstörung hat, wo sich Fett unabnehmbar am Körper anlagert, ist es total lustig, wenn gesagt wird, man soll ein BMI von so und so viel haben, weil man das Fett gar nicht wegkriegt. Also ich kann mich obenrum vielleicht abmagern, aber Arme und Beine bleiben einfach dick oder wesentlich dicker als der Rest.
Und das, du hast es eben schon angedeutet, hängt womit zusammen? Mit Stoffwechsel?
Also es ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich genetisch. Es ist eine Frauenkrankheit, deswegen hat man natürlich noch nicht so viel geforscht.
Man hört den Sarkasmus.
Ja, vielleicht ein wenig. Und es ist ja vermutlich genetisch und wird überwiegend wohl durch Hormonschübe ausgelöst. Also zum Beispiel schwanger werden oder Pubertät, Wechseljahre. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die einen Schub auslösen können. Ich bei mir persönlich kann das gar nicht so festmachen. Also viele sagen, oh, ich habe angefangen, die Pille zu nehmen und hatte dicke Beine oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas wie richtige Schübe hatte. Es war einfach irgendwann da und wurde mehr. Und ich habe gedacht, irgendwie sehen meine Beine komisch aus. Muss ich mal Sport machen. Hat aber nicht geholfen, das Sport machen. Also ich habe mich immer als unsportlich gesehen, weil sich nicht viel getan hat an den Bein. Also auch bei dreimal die Woche joggen und zu Hause Übungen machen, war ich immer noch für mich unsportlich.
In welchem Alter war das?
Das war vor 10, 15 Jahren. Da war ich joggen. Also joggen geht nicht mehr, aber also ich war auch in der Grundschule schon unsportlich.
Und jetzt bist du wie alt?
Warte. Ich glaube 47. Ja, nehmen wir 47. Das ist eine Fangfrage. Ich glaube, ich war nie unsportlich. Ich wurde da rein gedrückt, weil ich halt keine Sportskanone war so und weil ich auch keine sportlichen Vorbilder in der Familie irgendwie hatte und dass ich viel Rad gefahren bin oder joggen war oder so. Ich bin halt langsam gejoggt, also war es unsportlich. Und das ist so, das geht ja nicht nur Lipödem-Betroffenen so, das ist ja bei vielen, dass sie denken, oh mein Gott, ich mache gar keinen Sport, aber weiß nicht, jeden Tag 5 Kilometer zur Arbeit laufen oder sowas.
Also Anfang 30 hast du das erste Mal festgestellt?
Dass ich Lipödem habe oder nein, das schon früher. Dank Akte Investigativ, die hatten da mal eine Reportage drüber und dann bin ich zum Arzt, ganz mutig und habe gesagt, ich glaube, ich habe das, ich müsste mal zu einem Spezialisten, ach Quatsch, brauchen Sie nicht, so.
Und dann? Bist du trotzdem zum Spezialisten? Oder?
Nein, dann habe ich es erstmal gelassen und dann bin ich Jahre später nochmal losgezogen.
Also das heißt, das ist eine Fernsehreportage oder was war das?
Ja.
Hast du gesehen, als du wie alt warst, ungefähr?
Vielleicht bummelig 30, ja. Knapp, also 28, 30
okay.
Vielleicht so.
Und dann bist du 2, 3 Jahre später...
Bin ich irgendwann, genau, doch zu einem Arzt hier in Bremen. Der hat gesagt, also nein, der erste hat nur gesagt, ja, diagnostiziert er nicht, hat er keine Lust zu, so nach dem Motto. Der zweite hat dann gesagt, ja, ist es. Operieren bringt sowieso nichts, sieht danach nicht besser aus. Er hätte Patientinnen, da hat sich das optisch gar nicht gelohnt. Und er könnte mir aber was aufschreiben und dann könnte ich mal Flachstrickkompression anziehen, also Strumpfhosen oder Strümpfe.
Die was machen?
Die eigentlich den Lymphfluss anregen, aber halt, wenn du nur reines Lipödem hast, also viele haben auch ein Lymphödem nebenbei. Bei reinem Lipödem hilft es, dass die Schmerzen weniger sind, dass die Beine, also ich nenne das immer Betonbeine, dass die Beine schwer sind oder sie helfen einfach im Alltag weiter.
Okay.
Als ich das nächste Mal zu dem Arzt bin, hat er gesagt, er behandelt mich nicht mehr, weil Lipödem-Patientinnen ihn zu viel kosten, da muss er draufzahlen.
Das ist ja nett.
Genau, er könnte mir nochmal ein Rezept ausstellen, aber dann bräuchte ich auch nicht wiederkommen.
Aber wie sah denn die Behandlung aus, außer dass er Rezepte ausgestellt hat?
Er hat Ultraschall gemacht, einmal geguckt, ob meine Venen und so funktionieren. Okay. Vielleicht auch geguckt, ob ich wirklich Lipödem habe. Also das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ja, hat mir das dann gesagt, aber auch überhaupt nicht aufgeklärt, was das macht. Also ich wusste dann, ich habe Lipödem und das kann schlimmer werden und das kann auch ganz schlimm werden. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich beim Joggen so langsam bin, weil ich Lipödem habe oder dass ich manchmal nicht weiter spazieren kann, weil ich Lipödem habe oder nicht abnehmen kann, weil ich Lipödem habe. So, also das wurde mir, ich wurde überhaupt nicht aufgeklärt von ihm. Das wurde so ja hingerotzt und dann war es gut. Und also das Einzige,
leider
was er...
nicht.
Nein, genau.
Für ihn, ja.
Ja, für ihn war es dann okay. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass OPs optisch nichts bringen.
Ja.
Ich wollte mich gar nicht operieren lassen. Ich wollte einfach Hilfe haben, um
ein bisschen was
den
los ist,
Alltag,
was du machen kannst,
ja, genau, besser meistern zu können oder um zu wissen, ob ich was machen kann, damit es nicht schlimmer wird. Das wusste ich danach immer noch nicht.
Und dann ging es wie weiter?
Dann habe ich mir tatsächlich Flachstrickkompression verschreiben lassen bei dem letzten Termin bei ihm und habe die dann auch getragen und war auch irgendwann auch zu Anfang schon mal bei der Lymphdrainage. Also das hilft auch, dass alles so ein bisschen smoothie bleibt sozusagen.
Nicht so betonmäßig.
Genau, nicht so betonmäßig. Und ja, dann bin ich halt mit Flachstrick durch die Welt. Mehr nach Bedarf, also viele tragen die täglich tatsächlich. Ich habe es nach Bedarf eher gemacht, im Sommer mehr als im Winter. Was ein bisschen absurd ist, dass man sich im Sommer eine dicke Strumpfhose anzieht und im Winter nicht. Und vor 3 Jahren habe ich dann im Urlaub gedacht, jetzt musst du was machen und habe angefangen, Karl Lauterbach bei Insta zu schreiben, jeden Tag, wie das Leben mit Lipödem und drumrum ist. So. Und das mache ich, also im Moment bin ich gerade am Pausieren und ich schreibe nicht mehr an Karl, sondern an Nina, die neue Gesundheitsministerin. Aber ja, mache das eigentlich weiterhin täglich und erhoffe mir ein bisschen Aufklärung. Ich glaube nicht, dass die Ministerin sich bei mir melden wird. Also da bin ich ziemlich realistisch. Ich schreibe sie trotzdem jeden Tag an.
Und wie heißt das dann, wenn man das finden will? Was muss man da eingeben?
Silkes Lipödem ruft laut Nina. Mit ganz viel Unterstrichen unten drunter. Genau.
Liebe Silke,
ja.
Wir sind reif für die kleinen Fragen des Lebens. In dieser Dose sind viele, viele Zettel, es müssten 50 sein, wenn immer alles richtig aufgeräumt wurde, was ich hoffen will.
Okay.
Du darfst 3 ziehen, aufhalten und vorlesen, die sind in sie formuliert. Du kannst sie so vorlesen, du kannst sie nach du umformulieren, was dir lieber ist. Mhm. Ich finde es immer schön, wenn man sie direkt laut vorliest und nicht erst leise liest und dann laut
okay,
vorliest.
Dann hau ich gleich raus. Kommen Sie gerne nach Hause? Was ist das Schönste am Nachhausekommen? Ich komme total gerne nach Hause, weil das mein sicherer Ort ist und weil eine meiner Töchter dort wohnt und mein inzwischen Mann. Und es einfach, ja, ich mich da einfach wohl geborgen fühle und sicher. Also neben Lipödem habe ich ja auch noch ein bisschen Kopf sozusagen und der braucht manchmal Sicherheit und Ruhe. Und deswegen komme ich sehr gerne nach Hause. Außerdem haben wir eine grandiose Sicht über die Weser. Das macht's nicht schlechter.
Ja, hört sich gut an. Dankeschön.
Den zweiten?
Mhm.
Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist Ihr Symbol? Der Flamingo.
Okay, klar.
Also alle, die mich kennen, wissen das. Ich habe es geschafft, dass mein Chef im Urlaub an mich denkt, weil er Flamingos sieht. Ich glaube, das nervt ihn manchmal ein bisschen, aber da muss er durch. Alle, die Flamingos irgendwie sehen, denken an mich. Und deswegen ist das mein Symbol. Das ist... Ich weiß gar nicht, als Kind entstanden, das waren Silkevögel, weil die diesen Hals hatten und irgendwann weit bevor das anfing, hip zu werden, fand ich schon Flamingos gut.
Schön.
Genau. Beeinflusst Wetter Ihre Stimmung? Ja.
Nur die Stimmung oder auch den gesundheitlichen Zustand, würde ich gleich als Nachfrage noch stellen wollen.
Sowohl als auch. Also die Stimmung auf alle Fälle. Sonne ist immer toll, Herbst ist super, Schnee ist, also ich bin die Bremerin, die sich über Schnee freut. Andersrum ist es im Moment, wenn es so heiß ist, alles über 25, 26 Grad, merke ich, dass meine Psyche das gar nicht so gut mehr ab kann. Also, dass ich wirklich die Wände hochgehe nach 1-2 Tagen mit über 30 Grad. Das beeinflusst halt auch die Stimmung. Wenn es so ja, wochenlang grau und grau ist und ständig regnet und ich nicht Radfahren kann, weil ich dann doch ein bisschen aus Zucker bin, finde ich es auch doof. Also ja, das beeinflusst die Stimmung. Ich probiere manchmal gegenzuwirken, aber manchmal muss man das auch einfach laufen lassen.
Vorbeigehen lassen.
Genau.
Aussitzen.
Ja.
So Dankeschön.
Kann man das auch sagen. Bitte.
Und waren die irgendwie in einem Bilderbuch, die Flamingos? Oder?
Nein, die waren im Wuppertal im Zoo.
Okay.
Ja, da wurde das kreiert mit den Silkevögeln. Ich wusste nicht mehr, wie die heißen und habe gesagt, die Silkevögel. Dann sind sie ein bisschen in Vergessenheit geraten und irgendwann sind sie wieder aufgeploppt. Ich weiß gar nicht, was mich am Ende an denen so fasziniert hat oder weiter fasziniert. Inzwischen ist es ein bisschen auch ein Selbstläufer.
Du kriegst aber alles Mögliche geschenkt mit Flamingo drauf.
Ja, doch.
Oder in Flamingo-Form.
Und, oder ich kaufe es mir selbst, aber ich probiere nicht alles zu kaufen, wo ein Flamingo drauf ist. Manchmal schwieriger. Ich finde die irgendwie lustig, dass sie so in der Gegend rumstehen, einen guten Eindruck machen in Anführungsstrichen und zwischendurch wie die ja, Bescheuerten hintereinander herrennen und rumgackern. So. Ich kenne auch niemanden, der Flamingos doof findet. Vielleicht hilft das auch.
Ja, Witzig. So, und du sagst, wenn es zu heiß ist, kann das die Psyche nicht so gut ab.
Genau.
Hast du da irgendeine Diagnose, was du erzählen möchtest, wo du sagst, das kann in einem Podcast? Ich weise da immer gerne mal drauf hin. Also man kann auch Sachen andeuten, umschreiben, wenn einem nicht so lieb ist, dass das eins zu eins jeder dann anhören kann oder wissen darf oder wissen soll.
Ich sage immer, ich habe Kopf. Das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Bis ich die Diagnose hatte, hat es etwas gedauert. Es kommt auch immer drauf an, ja, welchen Arzt man da trifft. So. Und die hat Gründe, warum ich sie habe. Es ist eine komplexe, es war ein Törtchen und irgendwann kam noch eine Kirsche obendrauf und das hat wahrscheinlich das Fass irgendwann zum Überlaufen gebracht. Und ich wusste das ganz lange gar nicht und habe, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, habe ich langsam angefangen zu verstehen, warum ich manchmal wie handel oder ähnliches. Und ich weiß nicht, ob es jetzt die Wechseljahre sind oder ob es ist, weil man sich mehr beschäftigt oder weil man es mehr zulässt und weniger funktionieren muss vielleicht auch. Meine Kinder sind groß, dann kann man auch mal laufen lassen so. Es ist einfach so, dass wenn es warm ist, das wirklich anstrengend wird. Also ich abends wirklich zu Hause ja von A nach B laufe und das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr und ganz angespannt werde. Und wenn ich die Balkontür aufmache und es draußen noch wärmer ist, wird es auch nicht besser. Das ist nach 2-3 Tagen schwerer zu ertragen. Am Anfang geht's immer noch so ein bisschen, aber ich habe noch keinen so richtigen Weg gefunden, was die Lösung dafür ist sozusagen. Ich kann mich ja nicht dauerhaft unter eine kühle Dusche stellen oder so.
War auch nicht so was Banales wie ein Ventilator?
Nee, die sind laut, der Wind nervt und also mich nervt, es stresst mich dann fast alles in dem Moment. Und also ich mache dann Ventilator oder gestern hatte ich einen Icepack, den ich mir auf die Stirn, auf die Arme gelegt habe und geguckt habe, was jetzt hilft und in den Nacken und aber es ist halt für mich und alle drumrum doch dann manchmal anstrengend.
Ja.
Nicht nur bei Hitze, aber auch dann.
Dann besonders.
Ja.
Angespannt, also so richtig, die Muskeln sind so richtig fest dann, oder?
Ja, auch psychisch angespannt. Also es ist bei PTBS, beim Trauma so, dass meine Grundanspannung ist schon wesentlich höher als eventuell deine. Also ein in Anführungsstrichen normaler Mensch startet so bei 20%. Ich starte bei 50. Ab 70 wird es kritisch und dann wird irgendwann Schalter umgelegt, dass gar nichts mehr geht. So. Und da bin ich natürlich schneller als jemand, der bei 20 startet. Das wird durch die Hitze halt
nochmal forciert.
Genau. Ich glaube, es sind auch Muskeln, die angespannt sind und alles, aber es ist eigentlich eher so ein Gesamtgefühl im Körper.
Das Nervenkostüm.
Ja, genau. Das ist auf total hab 8 und wenn dann jemand den Raum betritt und ich das nicht merke, zucke ich total zusammen oder erschrecke mich richtig doll, obwohl das ja total lapidar ist.
Schönes
das
Beispiel, ja, danke.
Das wird dann nicht besser, wenn, weiß ich nicht, ein Luftballon platzt. Das ist für mich der Horror. So, wenn man es nicht weiß, ist es blöd. Wenn man es weiß, macht es das manchmal nicht besser.
Aber ja, man kann es zumindest sich erklären und anderen erklären,
ja,
warum man gerade, wie du so schön sagst, Kopf hat. Also warum man ja gerade ein bisschen am Limit ist dessen, was man aushalten kann, was man handhaben kann. Und da muss man manchmal auch einfach sich dann, was machst du, abkapseln, oder? Einigeln, wischen.
Ich übe, ja.
Ruhe finden.
Ja, das übe ich. Es ist total schwer, weil ich eigentlich immer so denke, nee, ich muss das jetzt trotzdem machen oder dann erst recht irgendwas erledigen oder so. Weil eigentlich will ich das ja, den Zustand ja gar nicht. Und wenn ich dann ja drüber weg probiere zu, in Anführungsstrichen, arbeiten, dann wird es natürlich nicht besser. Aber gut wäre halt, ja, sich zurückziehen, Musik zu hören, vielleicht einen Podcast. Für Notfälle habe ich immer einen Holzigelball dabei. Also okay, so ein kleiner Holzball in Größe von einem Tischtennisball oder Golfball, der gezackt ist sozusagen.
So Noppen-Dinger.
Ja, aber aus Holz. Also der tut mehr weh, das hilft mehr. Den habe ich dann in meiner Hand und probiere den zusammenzupressen, was in dem Fall dann ja nicht geht. Und das lenkt so ein bisschen ab quasi.
Leitet auch so ein bisschen die Spannung.
Genau, leitet die Spannung. Und andere haben ja zum Beispiel Gummibänder um das Handgelenk und lassen die so schnipsen. Das ist halt auch sowas, dass man ja sich spürt einerseits und andererseits aber auch die Anspannung loswerden kann. Ja,
das ist so, Silke, es tut mir leid, aber ich komme jetzt auch nur einmal damit. Du hast gesagt, es hat Gründe. Kannst du die Gründe andeuten oder willst du sie einfach so ganz sachlich nüchtern erzählen? Ist das eher das oder willst du darüber gar nicht sprechen?
Also das Törtchen sozusagen unter der Kirsche, als ich knapp 2 war, ist mein Vater verstorben. Das macht viel mit auch Kleinkindern, was auch nicht so, mir nie so bewusst war. Also ich habe lange gesagt, dass es für meine Brüder schlimmer war als für mich, weil die schon älter waren und Papa kennengelernt haben, ich ja keine Erinnerung habe. Ist nicht so. Also für mich war es auch ja schlimm. So. Punkt, ja. Und ja, damit hat das Törtchen so angefangen zu wachsen. Dann gab's Mobbing in der Schule, weil ich halt irgendwie ein bisschen anders war und keinen Vater hatte und nicht ganz so ideal gewohnt habe. Also die Straße, wir haben immer gesagt, wir wohnen hinten links, da war es okay, vorne rechts waren Sozialwohnungen. Also man musste immer sagen, wo man wohnt, ganz genau.
In welchem Ort?
Bremen, in Woltmershausen. Mhm. Und ja, die Kirsche lassen wir weg.
Einverstanden. Warum ist er gestorben?
Herzinfarkt. Ist auf Geschäftsreise gefahren und hatte einen Herzinfarkt während der Fortbildung. Das ist so, ja.
Jetzt siehst du mich so entsetzt gucken, entschuldige, es ist so völlig so, es ist so baff. Also, ja.
Ja, es ist, also für mich ist es ja, ich bin damit groß geworden und es war ganz lange, dass ich das total sachlich immer erzählt habe und das ist halt so. Mit dem Alter ist dann gekommen, dass es vielleicht doch nicht so ist und dass mir vielleicht doch was fehlt und ich gerne mehr wissen würde.
Ich würde auch gerne wissen, was für eine Fortbildung, was er gemacht hat.
Das weiß ich gar nicht. Also der war ITler. Okay. Der hat Programme geschrieben in den 70ern, war da für irgendwas unterwegs. Und ich kann mich komplett nicht mehr dran erinnern. Wir sind damals dann nach Bremen zurückgezogen, weil meine Mutter aus Bremen kam und ihre Eltern, also meine Großeltern hier gewohnt haben. Und ja, für mich hat das Leben eigentlich sehr lange Zeit in Woltmershausen einfach stattgefunden. So.
Mit Parzelle oder ohne?
Na, mit Parzelle.
Und die Brüder, die haben dir dann so ein bisschen auch den Weg gebahnt in Bremen. Die kannten ja schon das Leben da, wo ihr vorher wart.
Genau, in Wuppertal. Mhm. Die sind 6 und 8 Jahre älter als ich. Ich war, glaube ich, primär die kleine nervige Schwester. Aber ich hatte immer Beschützer an der Seite so. Der größte, also mein großer Bruder wurde da ein bisschen, glaube ich, auch reingedrängt in die Rolle. So jetzt Mann im Haus und sowas. Mhm. Der mittlere war das typische mittlere Kind, so ein bisschen aufsässig und, aber er war da, wenn man ihn brauchte, das muss ich wirklich sagen. Und die haben in der Segel-AG von der Schule angefangen, dadurch habe ich mit gesegelt, die waren im Spielmannszug, dadurch war ich mit im Spielmannszug. Also es gab schon sowas, aber wir waren jetzt nicht so die Geschwister-Dreier-Gang, da waren die schon, das waren die beiden und dann gab es noch nicht.
Genau. Genau. Der Abstand ein bisschen zu groß.
Genau.
Und wie hast du es empfunden damals? Kam deine Mama gut klar mit euch dreien? Als alleinerziehende Mama oder war sie gar nicht lange alleinerziehend?
Doch, sie war alleinerziehend, durchweg sozusagen. Also es gab hier und da vielleicht den Versuch, irgendwie wieder einen Partner zu finden. Aber mit 3 Kindern ist das, glaube ich, zu der Zeit noch schwerer gewesen als heute. Oder überhaupt mit Kindern, da wieder jemanden zu finden, der sich darauf einlässt. Die hat das gut gemacht. Also es gab auch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Sonst hätte ich das Törtchen nicht so. Aber ich weiß, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und ich finde, das ist schon mehr als manch andere hinkriegen, definitiv. Und ja, dann gab es noch meinen Opa, der war sehr wichtig. Also der hat eine Rolle eingenommen bei mir, wo ich denke, dass der mir sehr viel Halt gegeben hat und der war immer für mich da. Das war mein Kumpel-Opa, ich war seine Kumpeline und ja.
Und in welchem Zoo gab es dann von Bremen aus Flamingos?
Ja, in Wuppertal. Wir haben
nur in Wuppertal, ne?
Also, ja,
oder, mir fällt grade, nein, oder hat Hannover Flamingos?
Hannover hat auch Flamingos, Walsrode hat Flamingos. Aber wir waren damals in Wuppertal tatsächlich, weil wir da Bekannte besucht haben und dann da im Zoo waren, mit der Schwebebahn hingefahren und ja.
Schön. Ja. Und war die Schulzeit für dich so eine Zeit, ja, du hast es schon gesagt, es gab Mobbing, ne?
Ja.
Der Selbstverwirklichung wollte ich fragen, wo du auch selber gemerkt hast, was du kannst, was du gelernt hast, wo du abliefern konntest? Oder war es eher ein Krampf?
Es war so eine Mischung. Also ich hatte auch Freundinnen, also ich war nicht ganz alleine, aber es war schon ab Grundschule immer Mobbing mit dabei, was es damals ja als Wort noch gar nicht gab. So.
Dann wurde gehänselt.
Genau, da wurde gehänselt. Ja, die Mädels sind mit mir in Streit gegangen. Das war nicht einfach, aber ich hatte so 1, 2 wirklich gute Freundinnen, ja, die mir den Halt gegeben haben und auch wodurch ich, glaube ich, trotzdem weiter zur Schule gegangen bin. Also mir hat das an sich Spaß gemacht, zur Schule zu gehen. Also lernen vielleicht dann später nicht mehr ganz so, aber dieses Rauskommen und mit anderen Leuten schnacken und so, das war schon...
Bis zum Abi?
Bis zum Abi, ja.
Wir haben noch gar nicht drüber geschnackt, wo du arbeitest oder ob du arbeitest.
Ich arbeite ja tatsächlich inzwischen im öffentlichen Dienst. Das hätte ich nie gedacht, aber ich bin da gelandet. In der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist auch sehr gut so.
Schön. Und was hast du vorher gemacht für eine Qualifikation?
Also ich habe Reiseverkehrskauffrau nach dem Abi gelernt bin dann Mutter geworden und das Reisebüro hat dicht gemacht. Und dann habe ich eine Fortbildung gemacht, habe einen Job gesucht, was mit zwei Kleinkindern fast unmöglich war, bis ein Laden am Silwall, ein Garten- und Raucherbedarfladen, wie meine Mutter immer sagte, also ein Head-and-Grow-Shop, gesagt hat, sie brauchen jemanden. Ich habe mich da beworben, habe geschrieben, ich habe keine Ahnung von dem, was ihr verkauft. Ich habe in meinem Leben noch nicht gekifft, aber ich kann Excel und Word. Und ja, die haben mir einen Job gegeben.
Das ist irgendwie lustig.
Ja, das war wirklich lustig, weil ich wusste nicht, was eine Bong ist. Ich habe wirklich auf dieser Internetseite von denen vor dem Bewerbungsgespräch gesessen und recherchiert.
Gelernt.
Vokabeln gelernt tatsächlich so. Aber ja, ich hatte da zwei Chefs und das hat mir viel geholfen, so auch mal über den Tellerrand zu gucken und zu sehen, dass Kiffer nicht per se die sind, warum man am Silwall die Knöpfe im Auto runtermacht, damit sie nicht die Handtasche klauen. So, dass auch ganz normale Menschen gekifft hätten, wäre es damals legal gewesen.
Ja.
Und ja, das war eine coole Zeit, wirklich. Also, und von da aus bin ich von der Kiffer zur Schulsekretärin geworden. In der Grundschule bin ich im Sekretariat gelandet, tatsächlich in der ich auch früher war, in Rapplinghausen. Und als ich mich von meinem Mann getrennt habe, musste ich irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen und bin in der Behörde gelandet bei Kinder und Bildung. Und ja, von da aus dann in die Landeszentrale. Zwischendurch habe ich noch 10 Jahre Stadionführung gemacht.
Da an der Weser?
Ja, da genau, im weltbesten, schönsten Stadion, wo gibt. Ja.
Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich war Mutter und brauchte das Geld. Ich habe ein Double-Saisonkind und habe natürlich gedacht, ich bleibe 3 Jahre zu Hause, wie eine gute Mutter das macht. Und die ist im Februar geboren und im Dezember fiel mir die Decke auf den Kopf. Und dann hat ein Bekannter gesagt, du, ich habe hier einen Kontakt und die machen ein Museum auf und suchen noch Stadionführer, die Fremdsprachen können. Du sprichst doch Französisch, soll ich mal Bescheid sagen? Und ja, dann war ich im Museum und war Stadionführerin.
Auf Französisch oder auf Deutsch?
Auch auf Deutsch und zwischendurch auch auf Englisch, aber das ist kläglich nach hinten losgegangen, dann habe ich es gelassen. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Also da auch zu sehen, dass die elitären Gruppen vielleicht gar nicht die besseren Gruppen sind. Und ich hatte mal eine Hauptschulklasse, die standen da wirklich mit Ghetto-Blaster und wollten mir es so richtig, richtig zeigen. Und der Lehrer hat gesagt, oh mein Gott, wenn wir da jetzt rausgehen, die gehen sicher alle auf den Rasen, wenn sie jetzt sagen, dass das nicht erlaubt ist. Und es ist keiner auf den Rasen gegangen, weil es einfach Hauptschulklassen waren mit die besten Klassen, die man durchs Stadion führen konnte. Für mich. Also ganz subjektiv empfunden. Ich glaube, es gab Kollegen, die das anders gesehen haben. Und ja, habe ich auch eine Menge über Menschen gelernt.
Das glaube ich. Gab es den einen skurrilen, besonderen, abstrusen Vorfall, den du erzählen kannst während dieser Zeit? Kann schön, kann schlimm, aber möglichst lustig sein. Also es ist vielleicht auch mal jemand umgekippt, sowas meine ich nicht. Oder musste der Notarzt kommen oder so. Aber.
Oh ja, einmal, weil ein Kind unter der Bandenwerbung langgerannt ist. Die wurde damals ja noch so aufgeklappt hingestellt und der ist an diese Querstrebe geknallt.
Mit dem Kopf.
Und ich habe dann die 110 angerufen, die mir gesagt haben, nee, hier sind sie falsch. Die haben mich aber netterweise dann durchgestellt.
Immerhin.
Nein, also ich werde es mir merken. Ich weiß jetzt, dass man nicht die 110 anruft. Ich wusste es auch vorher, aber in dem Moment nicht.
Es ist die 112.
Genau, es ist die 112. Zwei, ganz wichtig. Und Rudi Assauer stand irgendwann mal auf dem Weg sozusagen, wo ich gedacht habe, also das war echt eine Persönlichkeit. Und ich hatte eine sehr liebe Kollegin, die ich vorher schon kannte bei Werder, die ein wandelndes Lexikon war. Die kam mir irgendwann mal mit jemandem daneben entgegen und ich habe gesagt, oh, da läuft das wandelnde Lexikon von Werder Bremen. Und sie grinst und sagte, wen meinst du, mich oder Arndt? Und dann habe ich gesagt, sie. Ich weiß nicht, ob Arndt sich da noch dran erinnern kann, aber muss er durch.
Schafft er schon. Arndt Zeigler, Stadionsprecher.
Genau.
Da steht er drüber.
Kann er, glaube ich, mit um.
Ja.
Aber trotzdem glaube ich, dass Marika auch sehr viel über Werder weiß.
Und, schön.
Ja.
Und da hast du aufgehört, weil das mit der anderen Arbeit dann zu viel wurde?
Ja, aus diversen Gründen so. Das passte irgendwie nicht mehr. Und vielleicht war auch nach 10 Jahren das ein bisschen auserzählt sozusagen.
Ja, dürften neue Leute ran.
Ja.
Mit einem neuen Blick.
Ja, also es hat ja sowieso immer gewechselt. Ich war ja nicht die Einzige, die das gemacht hat. Wir waren ein relativ großes Team, was auch gut war, weil wir alle unterschiedlich waren. Wenn du 2 oder 3 Stadionführungen gemacht hast bei unterschiedlichen Kolleginnen, da war das sicherlich immer anders. Also wir hatten wandelnde Lexika, wir hatten mich, die sich Zahlen nicht merken kann. Und ich weiß bis heute nicht, wie breit der Platz und wie lang er ist. Ich konnte es mir nicht merken, ich werde es mir nicht merken.
Aber stand es nicht auf so einem Spickzettel für die?
Ja, die hatte ich am Anfang mit, aber irgendwann habe ich dazu gestanden. Ja. Wenn dann die älteren Herrengruppen kamen, dann habe ich einfach gesagt, sie wissen ja sowieso mehr als ich.
Damit war das dann gegessen.
Klar.
Schön. Silke Krause, du darfst einmal in den Koffer gucken, neben dir, eine Sache rausnehmen und sagen, warum du diese Sache genommen hast.
Okay.
Silkes Blick wandert von rechts nach links.
Ja.
Und von links nach rechts. Sie denkt noch nach.
Ja, sie konnte sich nicht, aber hat dann doch die erste Entscheidung genommen. Ich habe das Sparschwein genommen, weil ich habe vor 2 Monaten geheiratet, 2,5. Und da haben wir ein ähnliches Schwein geschenkt bekommen.
Schön.
Und das hat mich da gerade dran erinnert.
Ja.
Und da das ein wirklich, wirklich schöner und stressfreier Tag war, obwohl es die eigene Hochzeit war, ist das, glaube ich, ein gutes Erinnerungsstück in Anführungsstrichen.
Und da steht auch was drauf. Das passt auch schon zu dem, was du vorhin erzählt hast.
Home,
ne?
Sweet Home. Ja,
dass
das habe ich gar nicht.
Zu Hause für dich ein wichtiger, sicherer Ort ist, dass du gerne nach Hause kommst.
Ja.
Und das war aber nicht die erste Hochzeit, oder doch?
Nein, es war die zweite. Ich bereue die erste nicht, aber die zweite war jetzt auch sehr schön und ja.
Du hast eben so erzählt, dass die zweite so ein stressfreier Tag war. Ja. Die erste war vielleicht nicht ganz so stressfrei, oder?
Ja, die erste war nicht ganz so stressfrei, weil wir am Abend vor der Hochzeit mein Kleid abholen wollten und der Laden zu hatte.
Oh.
Das ist die Anekdote zu der Hochzeit.
Und wie habt ihr es dann gemacht?
Ich bin vorm Standesamt in den Laden und es hat den Morgen in Bremen geschneit. Ich glaube, viel mehr muss ich nicht sagen, was es an Chaos gab.
Aber ihr habt es geschafft.
Ja, ich habe es geschafft, genau. Ich habe mich da umgezogen und das ging alles ganz gut so. Und dieses Mal war stressfrei, weil ich vieles, also ich habe echt überplant manchmal. Ich habe also x Taschen mit Taschentüchern und sonst was deponiert, falls ich die brauche und hatte alles dabei, falls ich Rotz und Wasser heul und die Schminke erneuern muss für die Fotos. Und also ich habe so viel gepuffert, dass gar nichts mehr schief gehen konnte.
Und es ging dann auch nichts schief oder hast du doch das eine oder andere gebraucht?
Ich war erkältet, aber ansonsten war es wirklich ein unfassbar toller Tag und es hat von vorne bis hinten genauso gepasst, wie wir uns das gedacht hatten.
Schön.
Ja.
Was ist mit dem aus dem ersten Mann geworden?
Oh, den gibt's noch und wir haben auch noch Kontakt. Also nicht nur über die Kinder, sondern auch so zwischendurch. Wobei natürlich, wenn man Kinder zusammen hat, man ja auch irgendwie in Kontakt bleiben muss. Also das hilft vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Ich war, als wir uns kennengelernt haben, 22 und die Entwicklungsschritte passten vielleicht nicht so ganz zusammen. Oder ich weiß es gar nicht. Es hat dann irgendwann einfach nicht mehr gepasst. Bevor das dann im Riesenchaos endet, habe ich allen Mut zusammengefasst und gesagt, dass wir das beenden müssten.
Mhm. Habt ihr hingekriegt, sachlich? Nüchtern?
Ja, haben wir, ja nicht nur sachlich nüchtern, also es war zwischendurch auch emotional und ich glaube, zwischendurch fanden wir uns auch mal richtig scheiße so, aber das gehört, glaube ich, dazu und das ist, glaube ich, auch, wäre auch in einer Ehe mal so gewesen. Aber ich finde, wir haben das sehr gut gemacht und unsere Töchter sagen das auch zwischendurch, dass das wirklich so, dass wir das alle vier ziemlich gut hinbekommen haben.
Schön, oder?
Ja.
Beruhigend auch irgendwie, dass
total.
Wenn es alle so sehen können.
Ja.
Und man da auch im Austausch bleiben kann und konnte, auch während der Zeit, auch wenn es nicht immer einfach war.
Ja, vielleicht hilft es, wenn man früh genug die Reißleine zieht.
So. Und kannst du im Rückblick sagen, wie stark das damit zu tun hatte, dass du eben auch, ich möchte mal so sagen, besondere Herausforderungen, auch psychischer Natur, damals ja auch schon hattest, die du vielleicht noch gar nicht kanntest?
Ich glaube schon, dass das auch ein Grund war. Also mein unfassbares Stresslevel und immer irgendwie was wachen zu müssen und so. Aber wenn man das darauf reduzieren würde, würde es dem nicht gerecht werden. Ich glaube, es gab unzählige kleine Gründe, die einfach irgendwann in der Menge zu viel wurden.
Hm. So, und dann das neue Verlieben.
Ja, das war spannend. Wir haben uns über eine App kennengelernt, wie man das so macht. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ach, schreibst du dem mal an. Weiß ich auch nicht, könnte ja klappen. Und das war ein Achima, also ein Kleinstadtheld. Mhm. Und ich habe im Viertel gewohnt. Und damit fing eigentlich die Problematik schon an, weil wir uns dann am Bahnhof getroffen haben und ich gesagt habe, ja, können wir ins Viertel fahren? Und für ihn war das Viertel Kriminalität, Taschenraub.
Drogenkonsum.
Genau, schlimme Menschen. Und dann musste er einen ganzen Tag mit mir im Viertel verbringen. Und ja, so haben wir ganz langsam gestartet und zu der Zeit war ich auch, oder kurze Zeit, nachdem wir uns kennengelernt haben, war ich in der Klinik und der war einfach die ganze Zeit da, ohne dass wir irgendwie zusammen waren oder schon geknutscht haben oder sonst was. Der war einfach da und hat auch gemacht, dass ich in dieser Klinik geblieben bin, obwohl ich am Anfang abbrechen wollte. Hat da mit mir stundenrund im Park gesessen, hat geredet, ohne zu wissen, in Anführungsstrichen, ob es sich lohnt, ob da was bei rumkommt oder nicht. Ich glaube, das zum Beispiel ist etwas, warum es so gut geklappt hat, dass er mich so pur kennengelernt hat. Wenn man in einer Psychosomatikklinik ist, wird man ja irgendwie so ein bisschen ja, purer und hat weniger eine Schutzmauer um sich, so habe ich das zumindest empfunden. Und dadurch, er wusste genau, worauf er sich einlässt, also so genau, wie man es wissen kann.
Ja.
Und ich glaube, das hat uns sehr geholfen, dass ich zu der Zeit offen sagen konnte, wie es mir geht und warum. Und dann hat das so mit Höhen und Tiefen angefangen, bis wir irgendwann zusammengezogen sind und ich aus dem Viertel weg musste deswegen.
Schweren Herzens oder ging's?
Nee, total schweren Herzens. Ich habe unfassbar gerne im Viertel gewohnt, weil es auch sehr geholfen hat. Wenn es mir mal nicht so gut ging, bin ich einfach raus zum Rossmann, habe mir irgendwie, weiß ich nicht, ein neues Shampoo oder ein Kajal gekauft und war auf der Straße mitten im Leben und das hat schon sehr geholfen.
Für die, die Bremen nicht kennen, die uns von woanders zuhören, dass das Viertel ist, das Ostertorviertel, Steintorviertel in Bremen, das ist sozusagen das Szeneviertel, wo die coolen, hippen Leute sind und wo viel Leben ist, wo auch Multikulti ist, wo auch das ein oder andere an Besonderheit rumläuft, an lauten Menschen, an skurrilen Menschen, an merkwürdigen Menschen, die die ein oder andere Symptomatik oder Suchtproblematik oder was auch immer haben, aber genau.
Genau. Und irgendwie habe ich mich da in dem Drumherum sehr wohl gefühlt. Aber ein Kleinstadtheld und das Viertel passen nicht zusammen und es gab keine Wohnung mit Garage. Das Auto kann man im Viertel nicht frei stehen lassen.
Seins nicht.
Seins nicht, genau. Ich hatte kein Auto. Braucht man im Viertel auch nicht. Aber ja, so war das und dann haben wir halt zusammen gesucht.
Ihr habt gemeinsam was Neues.
Ja, genau.
Gemacht. Nicht einfach in seine Bude.
Nee, nicht einfach in seine Bude, weil die in Achim war und meine Töchter in Bremen gewohnt haben, also beim Papa. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nach Achim ziehe, dann kommen die nicht mehr so oft vorbei oder dann ist das so ein bisschen...
Und jetzt werdet ihr zusammen alt und runzlig.
Ja, wahrscheinlich. So ist der Plan. Also alt und runzelig und glücklich.
Und wird das mit dem Lipödem schwieriger?
Alt und runzelig zu werden sicherlich nicht. Also...
Ich meine, aber, mit dem Alter.
Ja, es ist total schleichend. Also vor 10 Jahren war ich noch joggen, langsam, aber ich war joggen. Das geht nicht mehr. Vor 3, 4 Jahren bin ich mit meinem Rad losgefahren bei uns. Wir wohnen auf Höhe des Großmarktes in Bremen und ich bin zum Europahafenkopf gefahren. Das sind, wenn überhaupt, 1,5 Kilometer ja. Oder 2. Und habe wirklich weint. Ich bin unfassbar gerne mal Rad gefahren. Ich habe weint auf dem Rad gesessen, weil meine Beine oder das Lipödem an meinen Beinen gesagt hat, nee, wir fahren heute nicht Rad. Und ich habe das Doppelte an Zeit in die Innenstadt gebraucht, war komplett verheult und frustriert und habe mich danach nicht mehr aufs Rad setzen mögen. Und das sind so Sachen, die immer wieder passieren. Also ich wandere weniger im Urlaub. Ich gehe immer mehr auf Sicherheit und denke mir, ah, wenn du da jetzt langläufst, weißt du auch nicht, ob das geht, ob da eine Bank ist, irgendwie so. Also es ist so schleichend, dass einem ganz viel genommen wird. Und ich glaube, das würde im Alter nicht besser werden. Und ich lasse mich aber voraussichtlich im nächsten Jahr operieren und hoffe, dass, ja, also mein Biobike werde ich trotzdem nicht mehr benutzen, weil ich mein neues Fahrrad sehr liebe. Ich habe ein E-Bike, das musste ich erstmal akzeptieren lernen, weil E-Bikes ja eigentlich doof sind. Aber wir sind inzwischen ein gutes Team.
Und dann gibt es ja auch noch die mit so einer Bedienmöglichkeit, glaube ich, dass man gar nicht treten muss.
Genau, nein, ich muss treten, das ist auch okay so. Aber ich habe diverse Möglichkeiten, es leichter zu machen. So probiere die nicht zu sehr zu nutzen, sondern mich auch ein bisschen zu fordern, hilft ja auch. Aber wenn ich Betonbeine habe, ist es halt schön, dass ich einfach sagen kann, okay, ich stelle jetzt einen Gang höher und.
Gibt es da Selbsthilfegruppen? Gibt es da irgendwas, ja, was.
Gibt es in Bremen. Ich bin nicht so der Selbsthilfegruppentyp, deswegen bin ich da nicht drin, aber es gibt 2 Stück und mit den Weserlilies zum Beispiel bin ich so ein bisschen, mit denen hatte ich schon zu tun sozusagen, bei denen war ich auch schon mal und die haben mir mal geholfen, als ich bei Zu Tisch in der Überseestadt mitgemacht habe im letzten Jahr.
Ja, was ist das, Zu Tisch?
Das macht das Überseequartier, da sperren sie eine Straße und stellen Bierzeltgarnituren auf und je Bierzeltgarnitur wird das von einer Person, einer Gruppe bespielt und soll dazu einladen, dass man in den Austausch kommt. Und ich habe halt einen Lipödem-Tisch gemacht im letzten Jahr. Genau. Und also über Instagram ist es so ein bisschen wie Selbsthilfegruppe. Dadurch, dass ich da täglich schreibe, habe ich natürlich auch viel Kontakt zu anderen Betroffenen. Etwas über 1000. Ich gucke da nicht so viel drauf. Also
ist auch nicht entscheidend für dich. Du machst es, weil du...
Genau.
Weil es dir auch hilft, oder?
Also ja, primär um irgendwie aufzuklären und in Berlin zwischendurch mal anzuklopfen. Und es ging mir, also ich freue mich über die Follower, ne? So ist natürlich toll gewesen, als ich plötzlich 500 hatte, war schon cool, so oder die 1000 erreicht habe. Grundsätzlich geht es mir eher darum, die Akzeptanz zu erhöhen und aufzuklären und auch aufzuklären Menschen, die uns halt dumm angucken.
Seit wann kannst du dich selbst so super akzeptieren mit dem, wie es ist? Oder klingt es dir manchmal besser, manchmal schlechter?
Akzeptieren ist ein sehr großes Wort. Ich toleriere es, dass es so ist. Es wird inzwischen schwerer, weil das Lipödem mehr wird und die Einschränkungen mehr werden. Deswegen finde ich es ein bisschen wesentlich schlechter als vor 10 Jahren noch. Da war es eher so ein vielleicht optisches Ding und die Angst, was daraus werden könnte. Aber ich habe immer gedacht, nee, passt so, wie ich aussehe, ist schon okay. So. Das ist ja mehr als viele andere haben. Also schon okay ist schon eine Menge schon, wert, glaube ich. Ja. Ist schon okay.
Schon gut.
Und ich nehme es halt hin, dass ich es habe. Ich kann es nicht ändern.
Ja.
Also außer eventuell durch die OPs. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Ja. Ne?
Redest du darüber? Also gibst du die Daten raus, was du für eine Größe bei welchem oder was für ein Gewicht du bei welcher Größe hast? Oder sagst du, nee, ist gar nicht relevant? Ich finde, du siehst ziemlich normal aus eigentlich. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass du optisch irgendwie besonders rauspurzelst aus dem, was man sonst so sieht. Dafür, dass du das so oft angesprochen hast. Wollte ich nur einmal anmerken.
Ja, vielleicht bist du auch tolerant. Also vielleicht ist es auch so rum.
Ja.
Ich habe auch, also diesen Giga-Hate habe ich nie so richtig oder in den letzten Jahren definitiv nicht richtig erfahren. Also, dass mich jemand auf der Straße angesprochen hat, dass ich fett bin. Oder auch bei Instagram habe ich das toi 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 bisher nicht, dass irgendwelche fiesen Kommentare unter den Beiträgen landen. Aber das große Ganze ist halt nicht schön, wenn man hört, was andere erleben. So.
Und da ist der Austausch eben über Insta auch manchmal für dich mit schmerzhaft sozusagen.
Genau, mit schmerzhaft, aber auch wichtig. Und also ich glaube, dass es bei mir so ist, ich habe irgendwann aufgehört, andere Leute so zu beäugen und zu sagen, oh, die könnte aber mal abnehmen oder weiß nicht, der könnte sich aber mal seine Haare färben oder sowas. Da habe ich irgendwann gedacht, was soll das? Habe mir das abtrainiert. Und seitdem ist es auch besser geworden, weil ich denke gar nicht mehr so schlecht über andere und habe damit gar nicht mehr das Repertoire, was andere über mich denken könnten, im Kopf so groß.
Nachvollziehbar, was du sagst.
Ja. Aber wenn ich, also wir sind ja vorhin Treppe hier hochgelaufen. Das ist heute gut gegangen. Es hätte aber auch sein können, dass ich zur ersten Etage hoch auf halber Höhe stehen bleiben muss. Und wenn du dein Büro in der ersten Etage hast und morgens mit dem Fahrstuhl eine Etage fährst, sind schon Blicke da oder manchmal blöde Sprüche. Da konter ich dann gegen so oder habe das auch erklärt auf der Arbeit.
Ja.
Oder auch mit dem E-Bike, wenn ich gesagt habe, ja, aber Bremen, keine Berge, blablabla. Ich würde unfassbar gerne wieder mit meinem normalen Fahrrad fahren, weil ich dieses Fahrrad geliebt habe und. Aber es geht halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, umso mehr du oder ich selber sowas erlebe, umso eher sehe ich das auch bei anderen Menschen. Also bis auf diese Spezialisten-E-Bike-Fahrer, die komplett ausgestattet sind, wo ich mir so denke, das ist jetzt irgendwie albern. Ich muss zusehen, dass ich ein Flamingo auf mein Rad kriege, damit ich da nicht zugehöre. Weiß man nie, warum jemand E-Bike fährt oder sich nach 20 Metern schon wieder hinsetzt. Oder ich glaube, das habe ich lernen müssen und auch gelernt.
Schön. Liebe Silke Krause, wir sind reif für die großen Fragen des Lebens.
Okay.
Du darfst wieder 3 Zettel ziehen,
ja.
Aufhalten und laut vorlesen.
Okay. Was bereuen Sie? Meine Tochter hatte mal eine Erkrankung am Hinterkopf und ich bin zu spät zum richtigen Arzt gegangen. Und das, ich weiß nicht, ob ich es hätte verhindern können.
Also ist ein bisschen was geblieben?
Ja, aber es ist okay. Also es ist gesundheitlich nichts geblieben und ja.
Also nur optisch irgendwo eine Kleinigkeit.
Genau, optisch, da kommt sie gut mit klar. Aber es ist ihr Ding, deswegen würde ich sagen, schnacken wir nicht weiter drüber.
Und sie wirft es dir auch nicht vor?
Nein, hat sie nicht. Also vielleicht ist sie manchmal grummelig, wenn sie drauf stößt, so, aber das ist auch ihr gutes Recht.
So. Ja, das ist ja so eine Angst, ne? Die Eltern haben, dass sie Sachen falsch machen. Und wenn dann wirklich mal was ist, wo man im Rückblick sagen kann, hätte ich theoretisch besser machen können, ist das ein gutes Ding, was man dann bereuen kann. Aber es hatte ja Gründe, warum du nicht gleich zu dem richtigen Arzt in Anführungszeichen gegangen bist.
Ja, ich habe halt dem Hausarzt ein Stück weit vertraut und der Kinderarzt war so weit weg. In Woltmershausen gibt es keinen Kinderarzt. Und dann überlegt man sich, ob man weiterfährt. Und als ich dem das im Nachhinein erzählt habe, hat er gesagt, ja, das ist ja das und das gewesen. Das ist ja ganz klar. Wo ich gedacht habe, ja, wäre ich zu ihm gefahren, hätte das vielleicht nicht so schlimm werden müssen. Aber es ist,
das ist so ein bisschen,
der Drops ist gelutscht.
Das kommt immer wieder vor bei dir, ne? Die Geschichte mit den Ärzten. Immer wieder.
Ja, aber...
Aber du bist nicht frustriert deshalb.
Manchmal schon, doch.
Mhm.
Also wenn man nach Düsseldorf fährt, um einen Facharzt zu finden oder zu einem Facharzt zu fahren, wo man weiß, dass man endlich mal vernünftig beraten wird, dann ist man schon frustriert, wenn Ärzte einem die Diagnose, die man von einem Facharzt bekommen hat, absagen und sagen, nee, sie haben gar kein Lipödem, das habe ich auch schon gehört von einem vermeintlichen Facharzt, da war ich halt nur dick. Doch, dann ist es Frust, aber ich glaube, dass Ärzte auch mit den Jahren einfach abgestumpft sind und man das gar nicht ändern kann. Okay, nächste Frage. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen? Schieferturm von Pisa, Pyramiden etc.? Oder reicht Ihnen der Blick aufs Meer? Also primär reicht mir der Blick aufs Meer, gerne auf Rügen. Ich möchte unbedingt nochmal nach Namibia. Das kommt aus der Reisebürozeit. Da hatten wir einen Kunden, der da war und davon geschwärmt hat. Seitdem möchte ich dahin. Nochmal wieder nach Paris, da war ich schon lange nicht mehr. Und auf alle Fälle einmal mit dem Schiff von Montreal nach New York, weil ich ein Jahr in Quebec war und gerne mal den ganzen St. Lorenz-Strom langfahren würde. Und mit dem Schiff nach New York reinfahren, finde ich auch eine ganz coole Idee so. Also sonst bin ich nicht so die Kreuzfahrt-Tante, aber dafür würde ich es dann vielleicht meinen CO2-Fußabdruck mal ein bisschen versauen.
Eine haben wir noch, oder?
Ja. Was machen Sie anders als Ihre Eltern?
Ui.
Ui,
als
ja.
Als Ihre Mama oder als deine Mama. Ich habe schon gedacht, lustigerweise hatte ich den Gedanken schon. Ich habe mir gedacht, siehste, Silke hat es geschafft, nochmal jemanden zu finden.
Ja.
Nochmal eine Beziehung zu starten.
Aber ich, also meine Töchter haben bei ihrem Vater gewohnt, das hat vielleicht geholfen, weil Christian war nicht nur Kleinstädter, sondern auch autark lebender Nerd. Den hätte das, glaube ich, komplett überfordert, wenn die 24/7 um mich rum gewesen wären. Wobei sie jetzt inzwischen wirklich gut auskommen miteinander.
Gut, aber dann beantworte die Frage mal so, wie du möchtest.
Ja. Ich glaube, ich bin ehrlicher zu meinen Kindern in der Menge, wie sie es abkönnen oder wie es dem Alter gerecht war. Also ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich halt aufgrund meiner psychischen Erkrankung vielleicht mal nicht ins Kino kann. Also wir mussten schon mal umdrehen auf dem Weg ins Kino, weil es nicht ging. Und dann sage ich das ganz ehrlich. Und wir reden da viel drüber und wir sind, ich glaube, sehr ehrlich zueinander im positiven Sinne. Und meine Mutter hat das, glaube ich, nie gelernt, so, dass man auch ja mal sagen kann, es geht mir schlecht oder so. Und die will uns damit auch nicht beunruhigen oder uns Sorgen machen. Und da bin ich etwas anders, glaube ich.
Ja.
Genau, das mache ich anders. Und ich sitze in einem Podcast, das hat meine Mutter auch nie gemacht.
So nämlich.
So.
Das Jahr in Quebec, du warst Studentin, Schülerin? Nee, Studentin warst du nicht. Du warst nicht, du hast...
Studiert habe ich
ganz
nie.
Liebevoll deine Reiseverkehrskauffrau-Ausbildung gemacht.
Genau, ich habe eine Reiseverkehrskauffrau-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Fortbildung zum Office Management und Teamassistenz gemacht. Ich habe einen Wirtschaftsfachwirt gemacht und ich habe letztes Jahr im Sommer meine Verwaltungsfachangestellten-Ausbildung beendet.
Wow.
Reicht jetzt. Aber studiert habe ich nie und abseits von vielleicht irgendwann Senioren-Uni werde ich das auch nicht tun, weil ich finde, ich habe jetzt genug.
Was würde dich interessieren, wenn du zur Senioren-Uni gehst? Siehst du dann?
Sehe ich dann. Politik, Geschichte, Psychologie, nichts mit Wirtschaft.
Gut.
Mein Jahr in Quebec, ne? Da waren wir. Ich war zwischen der 10. und der 11. Klasse dort, weil ich Französisch viel besser fand als Englisch. Meine Englischlehrerin in der 6. Klasse hat gesagt, du willst Französisch machen, das lernst du nie, Englisch kannst du ja auch nicht. Und ja.
Ist auch toll, ne?
Ja, hat
die
total
Pädagogen
motiviert.
Einen.
Also ich finde Englisch immer noch doof, dank ihr. War dann zwischen der 10. und der 11. Klasse ein Jahr in der Provinz Quebec, zwischen Asbestminen in einem kleinen 5000 Einwohnerort und hab's genossen. Ich find's toll da. Also
Familie war gut?
Die zweite unfassbar gut, ja. Die erste nicht so, aber das ist ja häufig so, dass gewechselt wird. Und die zweite, das war einfach toll. Ich bin da auch häufig wieder zurückgeflogen. Das letzte Mal dann 2002 und jetzt vor 2 Jahren wieder. Und meine Gastschwester war tatsächlich zur Hochzeit da. Und mein Gastbruder, weil er Kinder hat, die schulpflichtig sind, war jetzt im Juli. Anfang Juli in Bremen. Also der Kontakt ist immer noch da und es ist wirklich das Beste, mit das Beste, was mir passiert ist im Leben.
Das Beste waren vermutlich?
Ja, meine Kinder. Ja. Also das ist so, die laufen immer außer Konkurrenz. Die müssen ja gar nicht viel tun.
Die müssen einfach nur da sein oder dass sie da sind.
Ja, genau.
Ist das Wunder.
Ja, genau. Und das ist so, da kann keiner gegen anstinken. Jetzt kriegen sie wahrscheinlich einen Höhenflug, falls sie das hören. Aber
schön.
Ja.
Silke, was ist Arbeiten für dich? Mittel zum Zweck? Also etwas, wo du Geld verdienst, damit du leben kannst? Oder ist es für dich auch ein Stück weit das, was du lebst, wenn du da arbeitest?
Arbeiten war ganz lange für mich wichtig, um mich zu profilieren, weil man halt arbeitet und wenn man arbeitet, ist man was oder wer und das muss man alles hinkriegen, neben Familie und Kindern und weiß ich nicht.
Den war, Päckchen, die man so trägt.
Genau, war sehr lange so, dass ich gedacht habe, ja, man muss unbedingt arbeiten. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinne, ich arbeite trotzdem weiter. Das ist inzwischen komplett anders. Ich arbeite total gerne in der Landeszentrale, das sage ich auch, ohne dass ich dafür bezahlt werde, genau. Und für mich ist es im Moment eine Art von Strukturgebung, also dass ich einfach morgens aus dem Haus komme, egal wie es mir geht, und ein bisschen Tapetenwechsel. Ich mache meinen Job gerne, das ist nicht mein Traumjob. Also ja.
Was machst du? Office Management?
Genau, Office Management. Mhm. Ja, ich habe Reiseverkehrskauffrau gelernt, weil ich irgendwie gedacht habe, ich verreise dann ganz viel und sowas. Also
ja.
Was ja auch.
Also es gibt
nicht
andere
aufgeht.
Sehnsüchte.
Genau.
So,
und aber es ist ein bisschen Mittel zum Zweck inzwischen, weil ich das Geld einfach brauche. Das ist ja ganz normal zum Leben. Aber es ist auch etwas, worauf ich inzwischen verzichten könnte. Ich muss mich darüber nicht mehr
definieren.
Definieren, genau. Mhm. Überhaupt gar nicht mehr.
Ist doch eigentlich eine positive Entwicklung, oder?
Ja, es ist definitiv. Also wenn der Lottogewinn kommt, ich bin bereit.
Du würdest dann tatsächlich eventuell weniger arbeiten.
Genau.
Auf 50% also, reduzieren.
Ja, ich habe jetzt schon reduziert. Aufgrund der Gesundheit musste ich Stunden oder habe ich mich dazu entschlossen, Stunden zu reduzieren. Aber ich würde, ja, ich weiß nicht.
Ist eher wegen
ist ja hypothetisch.
Eher wegen dem Lipödem oder eher wegen der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung?
Genau, wegen der PTBS auf alle Fälle, weil das einfach zu viel ist.
Kannst du da irgendwie kontern? Gibt es Medikamente, die dir helfen? Gibt es Therapien, Gespräche?
Ich habe im Moment Tabletten, die mir ganz gut helfen, wieder aus dem Haus zu kommen. Also es war sehr lange sehr problematisch, aus der Wohnungstür zu kommen. Das schleicht sich auch so ein. Das merkt man am Anfang gar nicht, dass das wieder losgeht sozusagen. Und es gibt, also viele lachen ja drüber. Und ich hatte auch mal einen Dozenten, der gesagt hat, ja, und dann stehen die ich morgens nicht auf, sagen, die können das nicht. Und ich kann auch manchmal morgens nicht aufstehen und zu dem bin ich hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, wie schlimm das ist, wenn man im Bett liegt und nicht aufstehen kann? Und dann, ja, also ja, Einsicht gleich null. Aber das ist halt etwas, wo die Tabletten wirklich helfen. Und trotzdem ist es für mich ein Makel, dass ich es nicht ohne Tabletten schaffe. Also ich weiß, dass die wichtig sind und gut sind und ich ein totales Recht darauf habe, sie zu nehmen, aber es ist trotzdem immer mit einem Geschmäckle, dass ich denke, eigentlich müsste ich es ja auch so schaffen.
Hast du die Befürchtung noch wegen der Nebenwirkung oder wegen der Langzeitwirkung oder ist das nicht das Ding?
Nee, das ist gar nicht das
einfach
Ding.
Einfach nur, weil du
Scheitern.
Selber nicht hinkriegst.
Ja. Genau.
Ja, aber
es also ist
aber,
total bescheuert. Aber
das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Sei doch dankbar, dass es diese,
ja.
diese Helfer gibt.
Ja, genau. Aber trotzdem ist es so, vielleicht weil es mich jeden Abend daran erinnert oder ich
kann sein, ja.
weiß es gar nicht. Mhm. Aber also dieser Leistungsgedanke, das ist etwas, wo ich mich stundenrund drüber aufregen könnte, wenn jetzt gesagt wird.
Dass wir in so einer Gesellschaft leben.
Genau.
Wo
das
nur zählt,
jetzt,
wer was
es wird ja im Moment ständig gesagt, wir müssen mehr Leistung bringen. Wer nicht Vollzeit arbeitet, bringt nicht genug Leistung.
Ach so, von der Bundespolitik meinst du jetzt?
Ja, ja, und das ist so bescheuert, weil ich glaube, es gibt viele Menschen wie mich, die einfach unfassbar gerne 40 Stunden, 50 Stunden, 60 Stunden die Woche arbeiten
würden, ja.
können würden und es einfach nicht können. Und dann kriegen die von da oben gesagt, ihr müsst mehr Leistung bringen. Also für mich war das wirklich schlimm, als das so ständig durch die Medien ging, weil ich gedacht habe, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und dann kam ja noch diese Sache mit psychisch Kranke kommen auf eine Liste. Also das war so eine Gemengelage von Nachrichten, dass ich meinen Wecker auf 5:05 gestellt habe, weil ich es nicht mehr hören konnte. Das lag nicht an dem Radiosender, an Bremen 1, sondern es lag einfach daran, ja, was aus Berlin so tolles Neues kam.
Aber da rein, da raus geht er nicht für dich in dem Moment?
Nee, da kann ich mich unfassbar dran hochziehen. Also das ist wirklich, das trifft mich persönlich. Und dann ist es auch so, ich glaube, wäre mir Herr Merz über den Weg gelaufen, hätte mit mir das, also das passiert ja nicht. Aber
er hätte eine Torte ins Gesicht gekriegt.
Nein, eine Torte nicht ins Gesicht, aber ich hätte ihm schon gesagt, was ich von ihm halte. Ich würde auch Herrn Söder sagen, dass die SchülerInnen in Bremen nichts dafür können, wie das Schulsystem ist und dass meine Töchter definitiv nicht dumm sind. Ich kann mich da kolossal drüber aufregen.
Ja, schön. Die Frage ist, was ist besser, ne? Ich glaube, man muss so einen Mittelweg finden. Aber sich gar nicht aufzuregen und das völlig zu ignorieren und zu sagen, die können mich alle mal, ist ja auch keine
Nein, keine man muss sich schon ein bisschen dran abarbeiten. Aber ja, ich kann dann meine Schlüsse ziehen. Ich weiß, wenn Herr Söder nach Bremen kommt und mir die Hand reichen will, dann überlege ich mir, ob ich das erwidere, weil ich das richtig persönlich genommen habe.
Dieses Ding mit der?
Mit dem, dass Bremer SchülerInnen doof sind oder dumm oder Baumschulniveau haben oder so, hat er ja gesagt. Und da habe ich gedacht, ja, kann er ja über mich sagen. Also ich kann das, aber meine Töchter, da hört der Spaß dann auf, ne, bei einer Mutter. Da ist dann die Grenze überschritten. Ja, aber dann am Ende des Tages kann ich es ja nur in meinem Umfeld besser machen als die. So. Und vielleicht auch aufklären ein bisschen, damit vielleicht 3,5 andere Menschen noch sagen, okay.
Ja, hast du irgendeine Trickkiste? Hast du Methoden, wie du mit der Situation klarkommst? Auch mit diesem Druck, wenn der wieder entsteht, weil Nachrichten kommen, die du persönlich nimmst, mit den Handicaps, mit den Einschränkungen, Behinderungen fast schon, die du durch die Betonbeine hast, mit dem Ausgeliefertsein an Tabletten, dass sie dir helfen, um das zu packen, um den Alltag zu packen?
Ich bin in der Theorie total toll. Also ich könnte jetzt 97.000 Sachen aufzählen, die man machen soll, wenn man gestresst ist oder wenn die Beine schwer werden. In der Praxis ist das total schwer durchzuziehen, wenn man so auf Funktionieren getrimmt ist, wie ich es lange, lange Zeit war und ich es immer noch wieder bin. Ich finde total wichtig, inzwischen einfach zu erklären, warum es so ist. Also auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Das stößt nicht immer auf Verständnis. Mhm. Aber dann weiß ich auch, woran ich bin, so. Ja. Und gönnen können, also sich eine Pause gönnen können oder sagen, okay, es ist draußen allerbestes Wetter, aber ich bleib heute drin und guck einfach irgendeine Serie in Dauerschleife. Das ist etwas, was ich am Lernen bin, sozusagen. Einfach einen Schritt langsamer zu gehen, nicht immer nur zu rennen und 1000 Sachen auf einmal zu machen. Das probiere ich aus meiner Trickkiste rauszuholen.
Ja, schön. Danke. Wenn du so einen Strich ziehst, liebe Silke Krause, wie fasst du es zusammen? Wie bringst du es auf einen Fingerhut? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Ich habe früher zu meinen Töchtern, wenn sie hingefallen sind, gesagt, aufstehen, Hände abklopfen, Mund abwischen, weiter. Und ich glaube, das ist es einfach. Also mir geht es manchmal richtig, richtig schlecht und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und irgendwo unten, ganz tief auf dem Boden, denke ich mir dann so, ja, so what? Ich will noch Oma werden, ich will Uroma werden, wenn möglich. Und um das zu erreichen, stehe ich dann halt auf, mache meine Hände sauber, wische meinen Mund ab und mache mal mehr, mal weniger gut, kräftig weiter. So. Ich glaube, das ist das, was mich das Leben gelehrt hat, was mich manchmal auch echt ankotzt, dass ich das immer wieder habe. Aber was vielleicht auch meine Stärke ist, dass ich einfach, wenn ich muss, dann doch kann und unterm Strich doch nicht aufgebe.
Und am Ende noch die ganze Welt bereisen willst.
Ja, das mache ich dann auch vielleicht noch fast die ganze.
Vielen Dank, dass du heute die Reise hier ins Bremen 2 Studio angetreten hast, liebe Silke, dass du dich eingelassen hast auf dieses Abenteuer, eine Stunde reden, auf diesen Podcast. Auf viel Persönliches von dir, auf viel, was, bin ich mir sicher, die meisten so noch nicht klar hatten, gerade mit Lipödem, aber auch das Ganze drumherum. Danke für deine Offenheit. Ich wünsche dir von Herzen, dass es bei dir klappt, dass du diese Begeisterung der neuen Liebe noch über Jahre konservieren kannst oder wieder neu immer wieder entdecken kannst und dann glücklich und zufrieden,
wo immer du bist. Dann klappt das schon. Mhm. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Wer jetzt weiterhören will, der kann anklicken die eine Stunde Redenfolge, wie man Böses überlebt. Dramatischer Titel, ist gar nicht so schlimm. Die Parallele ist, da ist auch jemand, nämlich Kirsty Ellen Wilson, die auch von einer Belastungsstörung, posttraumatischen Belastungsstörung erzählt. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Achtung, ich habe einen Tipp. Im Podcast Der zweite Gedanke wird jede Woche neu über aktuelle Themen debattiert, wie etwa Bildung, Klima oder Städtebau. Mit zwei Gästen denkt Natascha Freundl laut, immer auf der Suche nach neuen Einsichten. Den Podcast Der zweite Gedanke von Radio 3 gibt's in der ARD Audiothek.